Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Wobei ich sagen muss, als mir Matthias Kradolfer sagte, über welchen Text ich predigen sollte, da musste ich schon zuerst einmal kurz schlucken und ich dachte, entweder er hat etwas gegen mich oder er möchte, dass in der FG Aarau die Reformation ausbricht. Weil dieser Text, das ist der erste Text, über den Zwingli damals im Großmünster gepredigt hat und hat dann auch entsprechend Unverständnis von seinen Zuhörern bekommen, nur schon, als er ihn vorgelesen hat. Ich möchte jetzt aber trotzdem Auszüge davon vorlesen. Nicht den ganzen und wie schon gesagt, wenn ihr den Text hört, Matthias Kradolfer ist schuld, nicht ich. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Zerach mit der Tamar, Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter und von der babylonischen Gefangenschaft zu Christus sind 14 Geschlechter. 3 mal 14. Wenn ihr heute als westliche Christen hier sitzt, dann fragt ihr euch vielleicht wirklich, wieso steht dieser Text in der Bibel? Wieso müssen wir uns das anhören? Wieso? Was ist die Bedeutung von dem Ganzen? Und wie schon gesagt, das ist jetzt nicht etwas, was einfach nur uns im 21. Jahrhundert so geht. Das ging schon Zwinglis Zuhörern im 16. Jahrhundert so. Was genau soll das jetzt, dass er über diesen Text predigt? Was sollen wir überhaupt mit diesem Text? Wieso? Weil im 16. Jahrhundert diese Kultur, natürlich war sie anders, aber sie war doch so anders wie der von der Bibel und näher bei unserer, dass auch Zwinglis Zuhörer nicht mehr verstanden, wieso das dieser Text jetzt in der Bibel steht und was für eine Bedeutung das er hat. Zwingli hat dann etwas gemacht, er hat einfach die vier Frauen im Stammbaum genommen und eine Predigt über diese vier Frauen gehalten. Das kann man machen, mache ich aber nicht. Weil es zeigt immer noch nicht, wieso dass überhaupt dieses Geschlechtsregister dasteht. Aber ich möchte mal jetzt einmal fragen, wenn ihr diesen Text so hört, Hand hoch, wer von euch hätte sich überzeugen lassen, Christ zu werden? Ihr seid noch ein bisschen scheu, vielleicht noch schlaft ihr noch, ich sehe jetzt niemanden. Hand hoch, wer hätte sich nicht durch diesen Text von der Wahrheit des Christentums überzeugen lassen? Ja, die meisten. Ich muss euch aber jetzt eine Geschichte erzählen und diese ist mehr als einmal passiert, dass Missionare in einen Stamm gingen und es gibt eine Methode, bei der erzählt man die ganze biblische Geschichte von Anfang an, vom ersten Buch Mose an. Und wie schon gesagt, die Geschichte ist mehrmals passiert, aber in der Regel ist es dann so, dass in diesem speziellen Fall da waren die Leute überhaupt nicht überzeugt, waren schon sehr kritisch und die Missionare überlegten sich, sollen wir jetzt wirklich, jetzt sind wir mitten in der Bibel, im Alten Testament, im Buch der Chroniken angekommen, also diejenigen, nicht wissen, was da steht, das sind, ist nicht nur ein halbes Kapitel Geschlechtsregister, das sind gleich 9. Und dann dachten sie, also die hängen uns im besten Fall ab, vielleicht bringen sie uns sogar um, wenn wir das jetzt lesen. Sie haben es dann aber trotzdem gemacht und haben es vorgelesen. Und als sie das gemacht hatten, nachher kam der Medizinmann und der Häuptling des Stammes zu ihnen und sagte, wisst ihr, bis jetzt waren wir sehr kritisch euch gegenüber, was ihr uns da so erzählt habt. Aber dieses Geschlechtsregister beweist, dass die Bibel wahr ist. Ich mag mich noch gut an ein ähnliches Ereignis erinnern. Ich habe einmal bei einem, man könnte sagen, muslimischen Evangelisten einen Korankurs gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie das so ist. Und dann hat er auch gesagt, ich habe ein Zertifikat, das stellt mir aus, dass ich den Koran auswendig kann. Und nicht nur das, es steht auch, von wem ich ihn auswendig gelernt habe, von wem dieser ihn auswendig gelernt hat und von wem dieser ihn wiederum auswendig gelernt hat, bis zurück zu Mohammed. Das ist nicht sehr selten. Islamische Kinder können häufig den Koran sogar auswendig, sehr intelligente, zum Teil mit 11 bis 14 Jahren. Zum Teil ohne, dass sie ein Wort Arabisch können. Weil das Wort Koran bedeutet rufen oder sprechen. Es kommt von daher. Das heißt, das Gesagte ist das Eigentliche und nicht das Schriftliche. Sondern das Schriftliche ist einfach nur eine Gedankenstütze für das, was man sagt. Einen anderen Zugang, den wir haben. Und in dem Kurs habe ich plötzlich auch gemerkt, wieso ist das so wichtig, dass diese Geschlechtsregister in der Bibel stehen. Weil plötzlich, als er dieses Zertifikat hervorgewiesen hat, dann dachte dieser muslimische Evangelist, in Anführungszeichen, ja, jetzt müssen Sie doch anerkennen, dass der Koran stimmt. Und er war dann sehr erstaunt, dass irgendwie niemand davon überzeugt war. Aber trotzdem, auch wenn jetzt dieser Text wahrscheinlich nicht für die westliche Kultur gedacht ist, so hat er eine große Bedeutung in der damaligen Kultur und auch für viele andere Kulturen heute, die eben ein Stammesdenken haben, die geschichtlich so denken. Und darum fängt das Buch an, das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und ganz interessant ist, das ist eine Königsliste. Zuerst kommen die Leute, die noch nicht König waren, dann kommen die Leute, die König waren, und dann kommen die Leute, die nicht mehr König waren. Vielleicht eben, wir haben nicht so einen Zugang, aber ein Beispiel dafür wäre die Thronfolge von Großbritannien. Vielleicht interessieren wir, das ist das, was man noch im Fernsehen sieht. Und jeder in der Thronfolge Großbritanniens, der irgendwo drin ist, der hat eine Nummer und weiß, ich bin der so und so vielte. Dann komme ich dran. King Charles wusste sein Leben lang eigentlich, ich bin die Nummer eins. Als er einen Sohn hatte, William, da wusste er, er ist die Nummer zwei. Harry wusste, er ist die Nummer drei. Und mit jedem Kind, das William und Kate hatten, hat Harry eine Nummer verloren. Es ist eine Königsliste. Es soll gezeigt werden, Jesus Christus, er ist der Messias, er ist der Gesalbte Gottes. Er ist derjenige, der die Versprechen, die Gott in der Vergangenheit gemacht hat, erfüllt. Darum fängt es auch so an. Und diese Versprechen werden hervorgehoben. Es ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Zuerst einmal wird hier dieses Versprechen, das Gott an Abraham gegeben hat, hervorgehoben. Gott hat Abraham gerufen, damals aus Ur in Chaldäa, und hat ihm gesagt, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deiner Sippe und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen geben, und durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wie schon gesagt, das Geschlechtsregister, das überzeugt uns wahrscheinlich jetzt nicht. Aber wenn ich euch sage, Gott hat versprochen, Abraham einen großen Namen zu geben, dann könnt ihr das heute noch sehen, 4000 Jahre später. Dieses Versprechen ist in Erfüllung gegangen. Wer von euch hat mal von Tiglath-Pileser II. Gehört? Habt ihr mal schon von Hammurabi gehört? Kann man Hand hoch, wer hat von Hammurabi gehört? Ja, einige. Es ist der bekannteste, ist die erste Gesetzessammlung der Welt, die man gefunden hat, von Hammurabi. Hand hoch, wer hat mal was von Abraham gehört? Also ich sage euch, vor 4000 Jahren hätte die Umfrage nicht so ausgesehen. Abraham ist ein Name, den man auf der ganzen Welt kennt. Und so groß diese Könige damals waren, umso viel größer ist der Ruf und die Ehre von Abraham, weil Gott sie ihm gegeben hat. Abraham war ein Niemand zur damaligen Zeit. Und diesen Niemand hat Gott berufen und hat ihm gesagt, ich werde dir einen großen Namen geben. Und wenn du heute hier sitzt und dich fragst, woran kann ich merken, dass die Bibel stimmt, dann kann ich dir sagen, einfach daran, dass sie Voraussagen erhält, die wirklich in Erfüllung gegangen sind. Und das mit Abraham, das ist eine der prominentesten. Es gibt drei Religionen sogar, die sich zumindest auf Abraham berufen. Das gibt relativ wenige, die das machen. Abraham ist eine große Figur geworden, obwohl er ein Niemand war. Und das Zweite ist, dass ihr vielleicht hören könnt, heute ist man nicht mehr so christlich wie früher. Ich lese gerade ein Buch für meine Doktorarbeit, darin ist die Rede vom Aufstieg und Fall des Christentums. Und dann habe ich gedacht, gut, ich habe nicht gewusst, dass wir schon untergegangen sind. Es gibt Leute, die sagen, ja, Gottesdienste, da will ja sowieso keiner mehr. Aber darauf könnt ihr nicht gehen, ob etwas stimmt oder nicht. Es kann einmal sein, dass eine Idee ganz klein wird und nach einer Weile wird sie wieder ganz groß. Ganz abgesehen davon, dass das Christentum weltweit unheimlich stark wächst und noch nichts von seinem eigenen Untergang mitbekommen hat. Er sagt, du sollst ein Segen sein. Und das Zweite ist an David. Bei David verspricht er, und du sollst immer einen Sohn haben und der wird von mir der Gesalbte sein. Derjenige, der das Volk vor mir vertritt, das war König David. Und das hat David so verstanden, dass er ihm gesagt hat, Herr, du hast mir nicht nur in die unmittelbare Zukunft, sondern bis in die weite Zukunft etwas versprochen. Weil er wusste, ja, es bedeutet die Königslinie, aber es bedeutet auch, dass dieses Versprechen an Abraham auf meine Linie speziell übertragen wurde, dass durch meinen Nachkommen die ganze Welt gesegnet werden soll. Und das soll jetzt dieses Geschlechtsregister zeigen. In Jesus Christus ist diese Verheißung eingetreten. Und diese Geschlechtsregister, das hat man also sehr ernst genommen. Leute, die, als sie aus dem babylonischen Exil zurückgekommen sind, kein Geschlechtsregister mehr vorweisen konnten, die konnten nicht mehr zu Israel gehören, weil sie nicht mehr nachweisen konnten, wir gehören zum verheißenen Volk. Heute, wenn man seinen Pass verliert, das ist, ja, es ist mühsam, aber es geht. Also wenn ihr im Ausland seid und dann euren Pass verliert, man hört schon, einmal, die Botschaft glaubt euch wahrscheinlich schon an eurem Schweizer Dialekt an, dass ihr wahrscheinlich irgendwo Schweizer seid. Und dass man euch da hereinlassen kann. Es gibt in der Bibel auch so eine Geschichte. Aber das ist wirklich etwas Wichtiges. Und damals konnte man überprüfen, Jesus, bist du der Messias? Ja oder nein? Ist das möglich? Indem man dieses Geschlechtsregister vorweisen konnte. Und angenommen, die Königsdynastie von David hätte noch regiert, Josef wäre der König von Israel gewesen. Also ein wahnsinniger Abstieg vom Haus David. Müsst ihr euch das einmal vorstellen, ein wahnsinniger Abstieg. Nach dem babylonischen Exil hätte man ja sagen können, wir setzen diese Dynastie wieder ein Und wenn nur als Statthalter der Könige von Persien, aber das haben sie nicht gemacht. Man hat eigentlich von dieser ganzen Geschichte mit dem Königshaus David genug gehabt. Später hat dann die Dynastie der Makkabäer übernommen, nachdem sie die Griechen vertrieben haben. Zur Zeit von David, wurde das Königtum errichtet und es war mit dem babylonischen Exil fertig. Und der Prophet Jesaja spricht einmal in seinem 11. Kapitel davon, als noch die Königsdynastie bestand. Eines Tages wird ein Stumpf aus dem Stumpf Davids, aus der Wurzel Davids, wird ein neuer Spross hervorkommen. Damit sagt er eigentlich nichts anderes. Diese Dynastie wird eines Tages umgehauen und dann wird jemand wieder daraus hervorkommen, aus dieser Dynastie. Und dieser jemand, das ist Jesus Christus. Darum hat dieses Geschlechtsregister. Und das Versprechen ist, durch Jesus Christus soll die ganze Welt den Segen Abrahams bekommen. Dass jeder den Segen Gottes bekommen kann, der an Jesus Christus glaubt. Und darum wurde Jesus Christus Mensch, starb am Kreuz und auferstand nach 3 Tagen von den Toten. Damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, diesen Segen von Gott empfangen kann, unabhängig von der Herkunft, unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist, unabhängig davon, wo man geboren ist oder in welcher sozialen Schicht man aufgewachsen ist. Und das ist etwas Revolutionäres. Wisst ihr, in den meisten Gesellschaften wird man in ein bisschen Ort geboren und man bleibt da. Und jetzt kam Jesus und sagt, wenn du an mich glaubst, hast du den ganzen Segen Abrahams. Das hat die damalige Welt sehr durcheinander gebracht. Ihr müsst euch vorstellen, plötzlich kam jemand zum Glauben, der hatte Sklaven. Jetzt kam er in die Gemeinde und jetzt stellt er fest, wer ist der Pastor in dieser Gemeinde? Das ist mein Sklave. Plötzlich war das Verhältnis umgekehrt an diesem Ort. Und dieser ganze Stammbaum enthält sehr viele Dinge, über die man lieber nicht reden wollte. Einfach nur mit dem Namen. Da gibt es Geschichten drin, von denen, das wäre eigentlich uns lieber, die würden nicht in der Bibel stehen. So heißt David zum Beispiel, heißt hier, zeugte Salomon mit der Frau des Uriah. Da wird noch daran erinnert, dass David einen Uriah umbringen ließ und seine Frau sich nahm, weil sie so schön fand, und dann hatte er Kinder mit ihr. Das ist etwas, ja, das ist nicht unbedingt gerade ideal. Also, wenn heute Leute ihre Biografien schreiben, Politiker, jetzt Angela Merkel hat ihre jetzt herausgegeben, es ist Obama, früher Bill Clinton. Also ihr findet selten solche Geschichten. Übrigens, Folgendes hätte ich euch noch sagen wollen, das wüsstet ihr sonst nicht. Das ist, und es gibt auch bei anderen, da hat einer, Judas Sohn, hat sich verweigert, schlicht und einfach. dass er Kinder haben wollte und dann brachte Gott einen nach dem anderen um, bis dann einer machte und dann Judas sagte, okay, die Tamar kann man nicht heiraten, da stirbt man jeder weg. Und dann hat sich die Tamar als Prostituierte ausgegeben, damit sie irgendwo noch schwanger werden konnte. Also so lernen wir das auch nicht im freikirchlichen Ehevorbereitungskurs. Oder Manasse, da ist der Name schon Programm, der heißt vergessen und wisst ihr, den kann man wirklich vergessen. Weil das war der schlimmste König von Israel, gemäß der Bibel, der am meisten Götzendienst gemacht hat. Und ja, er hat sehr für starkes Wirtschaftswachstum gesorgt. Das hat er auch, das stimmt. Und er hat Straßen gebaut. Aber am Ende, Gott schaut nicht so sehr aufs Wirtschaftswachstum, sondern tatsächlich, ob man ihn anbetet oder falsche Götzen anbetet. Und jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen. Gott ist ans Ziel gekommen. Und da hätte es also viele Gelegenheiten gegeben, da wäre es fast schief gegangen. Und glaubt ja nicht, dass es bei uns Christen heute nicht mehr so ist. Man muss nur ein bisschen lange in der Gemeinde sein, dann weiß man, da ist auch nicht immer alles rosig. Ich war vor kurzem an einer Selbsthilfeveranstaltung für Pastoren der FEG, für gemeindegeschädigte Pastoren. Es heißt Pastorenkonferenz. Weil ich höre manchmal, wisst ihr, ich bin gemeindegeschädigt und einfach, dass ihr das wisst, Pastoren können das nachvollziehen. Aber wenn ich sage, ich kann nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil ich gemeindegeschädigt bin, also ja, die meisten Pastoren können das wirklich nachvollziehen. Sogar bei Paulus war das so und er sagt, ich trage die Wunden Christi an meinem Leibe, um euch vollkommen zu machen. Da redet er und er sagt, was ich leide an meinen Gemeinden. Also kein neues Phänomen, das ist nicht, dass heute besonders schlimm ist. Eine Geschichte, die das sehr gut illustriert war. Napoleon verhandelte einmal mit einem Kardinal über einen Vertrag. Und irgendwann hat es Napoleon dachte, jetzt bin ich fertig, ich will nie. Und hat er gedroht, wissen Sie, ich kann die Kirche auch zerstören, wenn ich will. Und der Kardinal antwortete ihm, Majestät, das können Sie nicht. Das haben wir noch nicht mal selbst geschafft. Es ist nicht nur so, dass Gott mit seinem Plan ans Ziel kommt, sondern sogar so, dass er häufig trotz uns und trotz unserem Einsatz und trotz unserem Verhalten ans Ziel kommt. Weil Paulus und Hesekiel sagen beide, um euretwillen wird der Name Gottes geschändet, verleumdet unter den Heiden. Es ist nicht nur so, dass alles, was über uns Christen gesagt ist, falsch ist. Wisst ihr, wenn ich wieder einen Sektenexperten lese, dessen Namen ich jetzt nicht sage, dann heißt es, ja, der Alex ist nur freikirchlicher Pastor, weil er aufs Geld aus ist. Und dann muss ich sagen, willst du mal meine Steuererklärung sehen? Also das hätte ich jetzt mit einem Wirtschafts- oder Juraabschluss als Anwalt besser geschafft, wenn ich ans Geld ran wollte. Also das mache ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass es das gibt. Also so Schweizer Freikirchen, scheint mir das doch recht selten. Aber dann gibt es auch Dinge, die stimmen. Übrigens sind darum eigentlich die einzig wirklichen Freikirchenkritik, die ich ernst nehme, ist von Leuten, die aus Freikirchen kommen. Weil da gibt es dann Dinge, wo ich sagen muss, okay, ja, ich kann mir vorstellen, nach drei Gemeinden als Pastor und einer Gemeinde in den USA, die ich besucht hatte, auch eine FEG, und drei sonst Gemeinden, die ich besucht habe in der Schweiz, ich kann mir vorstellen, dass das so passiert ist. Tatsächlich. Und jetzt kommt diese erlösende Tatsache und Jesus kommt auch damit klar. Er kommt ans Ziel mit seinem Plan. Egal, was unsere Schwächen sind, egal, was wir in der Gemeinde an schlechten Dingen produzieren, du darfst wissen, du gehörst dazu und du darfst wissen, dass nichts Gottes Plan verhindern kann, noch nicht einmal wir selber. Und wenn du denkst, dein Pastor oder deine Ältesten sind so daneben, also sie haben noch keinen Götzen von Baal aufgestellt. Das Schlimmste, das ich hier sehe, ist das Keyboard. Wobei ich dann schon Gespräche hatte mit Leuten, die fanden, das Keyboard, von denen hätte man meinen können, das Keyboard oder das Schlagzeug sei schlimmer als eine Statue von Baal. Gott hat eine Geschichte mit seinem Volk. Gott ist es, der ans Ziel kommt und der am Schluss dazu führt, die Welt dahin führt, dass sie erlebt, dass der Segen ganz da ist. So heißt es im Psalm 22 schon am Ende: Es werden sich zum Herrn bekehren, alle Geschlechter der Heiden. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Mensch zu Christus kommt, aber schon die Verheißung ist da. Die Botschaft, die hier ist, die wird hinausgetragen werden und niemand kann diese Botschaft aufhalten. Jesus hat mit ungefähr 120 Leuten angefangen, am Pfingsten. Und ich denke hier, ihr seid mehr als 120 alleine hier. 2000 Jahre später. Und dann stellt sich die Frage, was hat denn so lange Bestand gehabt? Nichts anderes. Gott kommt ans Ziel mit seinem Plan. Gott will uns gebrauchen und er stellt uns in diese Geschichte hinein und sagt, ich möchte dich gebrauchen als Teil dieser großen Geschichte. Das bist du, du gehörst hierhin, das ist dein Platz im Leben, du musst nicht weitersuchen. Setz dich ein für den Bau meiner Gemeinde, setz dich ein für mein Reich und du darfst wissen, durch alle Hochs und Tiefs, die du erlebst, dass am Ende du etwas haben wirst, was hält und was besteht und was nie zusammenfallen wird. Gott erschafft eine neue Welt durch Christus. Er gibt der Menschheit seinen Segen weiter durch Abraham, durch David und durch eine ganze Reihe von Leuten, gebraucht er zum Teil gegen ihren Willen und kommt ans Ziel. Und so darfst du wissen, Gott kommt mit deinem Leben ans Ziel, egal was du falsch gemacht hast und egal wo du herkommst, Gott kann dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen und Gott wird dich gebrauchen. Amen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Text haben dürfen. Ja, er ist ein bisschen sperrig für unsere Kultur, aber ich danke dir trotzdem, dass du einen Text hast, der eben uns zeigt, dass du für alle Menschen gestorben bist, dass du alle Menschen erreichen willst und nicht nur uns Schweizer. Danke dafür, dass wir wirklich wissen, durch dich haben wir den Segen Abrahams und dass du mit unserem Leben ans Ziel kommst, auch wenn wir manchmal Fehler machen, auch wenn wir in fehlerhaften christlichen Organisationen unterwegs sind und dass du uns schon zeigst, dass du trotzdem ans Ziel kommst. Amen.